Dienstagabend, 20.30 Uhr und so ist wieder Zeit für unseren Grundkurs Philosophie. Ich freue mich ganz herzlich, Sie begrüßen zu dürfen, liebe Hörerinnen und Hörer auf Radio Maria Österreich. Ja, im heutigen Grundkurs Philosophie darf ich vorweg sagen, wird es um das Thema Neomarxismus, um diese Strömung gehen. Und so freue ich mich nun, gemeinsam mit Dr. Peter Ecker verbunden zu sein. Und ich übergebe das Wort an ihn.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie auch meinerseits sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung begrüßen und ich bedanke mich für die freundlichen Worte der Einführung. Bevor ich mit meinen Ausführungen beginne, darf ich Sie bitten, dass wir miteinander ein Gebet sprechen, damit der Geist Gottes uns durch diese Sendung begleiten möge. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Heiliger Geist, und erfülle die Herzen deiner Gläubigen und entzünde in ihnen das Feuer deiner Liebe. Sende aus deinen Geist und alles wird neu geschaffen und du wirst das Angesicht der Erde erneuern. Dann wenden wir uns an die Mutter Gottes und bitten sie um ihr fürbittendes Gebet. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Dann wenden wir uns auch an die Engel und bitten sie um ihren Schutz und um ihr Geleit. Engel Gottes, unsere Beschützer, denen des höchsten Vaterliebe uns anvertraut hat, erleuchtet, beschützt, regiert und leitet uns. Amen. Und schließlich wenden wir uns noch an einige Heilige, die sich in besonderer Weise mit philosophischen Fragen aus christlicher Sicht beschäftigt haben. Heiliger Augustinus, bitte für uns. Heiliger Thomas von Aquin, bitte für uns. Heilige Edith Stein, bitte für uns. Heiliger Kardinal Newman, bitte für uns. Und heiliger Papst Johannes Paul II., bitte für uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, in unserer letzten Sendung haben wir uns mit der philosophischen Strömung des Neomarxismus beschäftigt. Es handelt sich dabei um eine philosophische Strömung, die vor allem im Zeitraum der 60er Jahre in ganz Europa sehr deutlich zu spüren war. Es handelte sich dabei um eine Fortsetzung des Marxismus und da haben sich verschiedene Denker darüber Gedanken gemacht, wie sich denn die kapitalistische Gesellschaft inzwischen weiterentwickelt hat und wie man mit gewissen Missständen dieser Gesellschaft fertig werden könne. Und da haben wir gehört, dass es verschiedene Denker gegeben hat, die vor allem in der sogenannten Frankfurter Schule ihre Gedanken zum Ausdruck gebracht haben. Wir sprachen dabei von Max Horkheimer, von Theodor Adorno, von Ludwig Marcuse und haben gehört, wie diese Denker versucht haben, ihre Gedanken darzulegen und wie sie es auch geschafft haben, viele junge Menschen anzusprechen. Wir haben gehört, wie Max Horkheimer versucht hat, eine gewissermaßen ideale Gesellschaft zu entwerfen, aber wie er dann feststellen musste, dass vor allem in der Zeit der Studentenrevolution im Jahr 1968 es zu großen Gewaltausbrüchen gekommen ist. Und dieser Professor war dann entsetzt. Und er hat dann gespürt, dass es im Menschen eine Macht gibt, die unheimlich tief hineinwirkt, in einem negativen Sinn. Und er hat dann angefangen zu zweifeln, ob es möglich ist, tatsächlich eine neue Gesellschaft hervorzubringen. Und er hat dann auch noch ein Buch geschrieben, in dem er gewissermaßen eine Hoffnung ausgesprochen hat, dass eine ganz andere Macht eingreifen müsse, um hier eine neue Gesellschaft hervorzubringen. Max Horkheimer, der selbst jüdischer Herkunft war, hat sich dabei erinnert, dass es auch einen Gott gibt, der zur Rettung des Menschen eingreift. Dann haben wir von Theodor Adorno gesprochen, der die sogenannte negative Dialektik verkündet hat und der versucht hat zu zeigen, dass es immer wieder eine Negation der Gesellschaft braucht. Man muss immer wieder die Gesellschaft in Frage stellen, um eine neue Gesellschaft entstehen lassen zu können. Aber diese negative Dialektik führt auch dazu, dass man immer wieder alles in Frage stellt. Und da haben wir darauf hingewiesen, dass es besser ist, die Dinge zu reformieren, aber nicht ständig alle Dinge in Frage zu stellen. Es braucht eine innere Erneuerung, nicht eine Infragestellung von allen Dingen. Es braucht eine innere Bekehrung. Es braucht eine Umkehr. Nur dann ist es möglich, eine Erneuerung der Gesellschaft herbeizuführen. Und zum Schluss haben wir dann auch noch über Herbert Marcuse gesprochen, der in einer sehr beeindruckenden Weise die Eindimensionalität des materialistischen Menschen aufgezeigt hat, der darauf hingewiesen hat, dass ein Mensch, der sich nur noch den materiellen Dingen widmet und nur noch an den Konsum denkt, dass der sein eigenes Menschsein verliert. Aber wir haben dann auch darauf hingewiesen, dass Herbert Marcuse das Lustprinzip sehr stark betont hat und dass er damit zu einem der Urheber der sexuellen Revolution geworden ist, mit all den problematischen Konsequenzen. Und da haben wir auch darauf hingewiesen, dass das Lustprinzip niemals das oberste Prinzip sein darf. Wir haben darauf hingewiesen, dass Viktor Frankl den Menschen erklärt hat, dass es zunächst um den Sinn des Lebens geht und nicht um die Lust des Lebens. Nur dort, wo die Menschen nach dem Sinn des Lebens fragen, dort kommt es zu einer wahren Gesellschaft. Was ist der Sinn des Menschen? Was ist der Sinn des Lebens? Was ist der Sinn der Arbeit? Was ist der Sinn der Gesellschaft? Dann finden wir den eigentlichen Menschen, die eigentliche Gesellschaft, das eigentliche Leben. Das Lustprinzip hat seine Bedeutung. Aber wenn das Lustprinzip das oberste Prinzip ist, dann kommt es zu einer Genussgesellschaft, die immer wieder zu einer Dekadenzgesellschaft führt, wie wir sie heute erleben. Und deswegen haben wir darauf hingewiesen, dass diese Lehre vom Lustprinzip bei Herbert Marcuse äußerst kritisch zu betrachten ist und dass wir uns hier vielmehr an Viktor Frankl halten müssen, der durch seine Logotherapie, durch seine Heilung, durch Sinn eine viel bessere Methode entwickelt hat, um verschiedene Missstände in dieser Gesellschaft zu beheben und um ein wahrhaft sinnvolles Leben führen zu können. Heute, liebe Hörerinnen und Hörer, wenden wir uns nun einem weiteren sehr bekannten Philosophen zu, der anfangs auch zum Neomarxismus gehörte, dann aber eine eigene Philosophie entwickelt hat. Es handelt sich dabei um Jürgen Habermas, einen der bekanntesten Philosophen unserer Zeit. Und wir beginnen auch, wie bei den anderen verschiedenen Philosophen, mit einem kurzen Lebenslauf dieses berühmten Philosophen. Jürgen Habermas wurde 1929 in Düsseldorf geboren. Er war Mitglied der Hitlerjugend und kam 1944 mit kaum 15 Jahren als Fronthelfer an die Westfront in Frankreich. Nach dem Krieg studierte Habermas Philosophie, Geschichte, Psychologie, deutsche Literatur und Wirtschaftswissenschaften in Göttingen, Zürich und Bonn. Nach der Promotion wurde er Journalist bei verschiedenen Zeitungen, wie zum Beispiel bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und beim Merkur. Im Jahr 1956 erhielt Habermas ein Stipendium am Institut für Sozialforschung in Frankfurt und machte dort die Bekanntschaft von Max Horkheimer, Theodor Adorno und Herbert Marcuse. In den folgenden Jahren beschäftigte sich Habermas ausführlich mit den Lehren von Karl Marx und Sigmund Freud. Ab 1961 war er Professor für Philosophie in Heidelberg. Später war er dann Professor für Philosophie und Soziologie in Frankfurt. Von 1971 bis 1981 arbeitete Habermas am Max-Planck-Institut und erforschte dort die Lebensbedingungen des modernen Menschen in einer wissenschaftlich-technischen Welt. Von 1983 bis zu seiner Emeritierung im Jahr 1994 war Habermas wieder Professor für Sozial- und Geschichtsphilosophie in Frankfurt. Nach der Beendigung seiner Lehrtätigkeit an der Universität nahm Habermas immer wieder Stellung zu aktuellen und brisanten Themen. Im Jahr 1999 setzte er sich mit dem Kosovo-Krieg auseinander. Im Jahr 2001 befasste er sich mit der Eugenik bzw. mit der Genmanipulation. Im Jahr 2004 beschäftigte er sich mit der Hirnforschung und stellte sich dabei die Frage nach der menschlichen Freiheit. Im Jahr 2004 kam es aber auch zu einem öffentlichen Gespräch mit Kardinal Ratzinger, dem späteren Papst Benedikt XVI. An der Bayerischen Akademie in München. Im Jahr 2007 behandelte Habermas das Thema Religion und Politik in einer postsäkularen Gesellschaft. Im Jahr 2011 befasste er sich eingehend mit der Verfassung Europas. Im Jahr 2019 veröffentlichte er ein Werk, in dem er nochmals auf die Bedeutung der Religion in der heutigen Gesellschaft zu sprechen kam. Anlässlich seines 90. Geburtstags am 18. Juni 2019 wurde Habermas weltweit als der berühmteste lebende Philosoph gewürdigt. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie sehen, dass wir es hier mit einem Mann zu tun haben, der eine unglaublich breite Basis an Studien aufweist. Philosophie, Geschichte, Psychologie, deutsche Literatur und Wirtschaftswissenschaften. Dann war dieser Mann ein Journalist bei verschiedenen Zeitungen. Dann war er tätig am Institut für Sozialforschung in Frankfurt und machte dort die Bekanntschaft von Max Horkheimer, Theodor Adorno und Herbert Marcuse. Er befasst sich dann mit den Lehren von Karl Marx und Sigmund Freud und wird dann Professor. Zunächst in Heidelberg, dann in Frankfurt. Dann arbeitet er längere Zeit für das Max-Planck-Institut und kehrt dann wieder zurück in die Universität von Frankfurt. Was aber hier auffällt, ist, dass dieser Mann sich nicht nur im akademischen Bereich bewegt hat, sondern dass er immer wieder auch in der Öffentlichkeit Stellung genommen hat zu verschiedenen heißen Eisen. Er sprach über den Kosovo-Krieg. Er befasste sich mit der Genmanipulation, Er beschäftigte sich mit der Hirnforschung und stellte dabei die Frage nach der menschlichen Freiheit. Ein Höhepunkt war auch sein Treffen mit Kardinal Ratzinger, dem späteren Papst Benedikt XVI. Die beiden Männer haben vor einem großen Publikum eine sehr interessante Diskussion geführt, die bei den Menschen eine große Nachdenklichkeit ausgelöst hat. Habermas hat sich dann auch mit der Thematik der Religion und Politik in einer postsäkularen Gesellschaft auseinandergesetzt. Er befasst sich mit der Verfassung von Europa und er beschäftigt sich mit der Bedeutung der Religion in der heutigen Gesellschaft. Wir sehen also einen Mann von höchster Aktualität und das ging so weiter bis ins hohe Alter. Jürgen Habermas ist heute ein Mann von 93 Jahren. Nun wollen wir uns mit einigen seiner zentralen Gedanken etwas näher auseinandersetzen. Habermas war in jüngeren Jahren ein Vertreter der kritischen Theorie der Frankfurter Schule. Er war zunächst ein geistiger Anreger der Studentenrevolte von 1968, aber nach den negativen Erfahrungen mit der 68er-Revolte distanzierte sich Habermas von den radikalen Studentengruppen um den bekannten Studentenführer Rudi Dutschke. Habermas begann nach neuen Wegen zu suchen, um eine menschliche Gesellschaft aufzubauen. Er versuchte Theorien über menschliche und soziale Verhaltensweisen zu entwickeln, die mit Hilfe der Vernunft, des Dialogs und der Ethik, also der Moral, dazu beitragen, die Schwierigkeiten der heutigen Welt zu überwinden und zu einer gerechteren und humaneren Welt zu führen. Also Habermas hat sehr bald verstanden, dass die 68er-Revolte nicht eine neue gerechte Gesellschaft hervorbringen würde und hat sich von den radikalen Studenten um Rudi Dutschke, der damals der Studentenführer war, distanziert. Er hat nach neuen Wegen gesucht und entwickelte neue Theorien, die dazu beitragen sollten, mit Hilfe der Vernunft, des Dialogs und der Ethik die Schwierigkeiten der heutigen Welt zu überwinden und zu einer gerechteren und humaneren Welt zu führen. Habermas beginnt zunächst mit einer Analyse der kapitalistischen Gesellschaft. Dabei stellt er sich die Frage, wieso die rationale Erkenntnis der Vernunft und die Wissenschaft nicht zu einer gerechten Gesellschaftsordnung geführt hat. Er antwortet darauf, dass es in der kapitalistisch-bürgerlichen Gesellschaft keine objektive und neutrale Erkenntnis und Wissenschaft gibt. Die Erkenntnis und die Wissenschaft stehen nämlich meistens im Dienst von bestimmten Interessen, die oft im Gegensatz zu einer gerechten Gesellschaftsordnung stehen. Die Erkenntnis und die Wissenschaft sind oft das Werkzeug von ganz bestimmten individuellen, technischen, wirtschaftlichen und politischen Interessen. Habermas hat also festgestellt, dass die Wissenschaft und die Technik nicht dem Menschen dienen und auch nicht einer gerechten Gesellschaft dienen, sondern ganz bestimmten individuellen, technischen, wirtschaftlichen und politischen Interessen. Und das hat Habermas in einer sehr klaren Weise zum Ausdruck gebracht. Er hat gesagt, wenn die Vernunft nur bestimmten Interessen, gewissen Machtinteressen dient, dann kann die Vernunft und auch die Wissenschaft und die Technik nie dazu beitragen, eine gerechte Gesellschaft aufzubauen. Er sagt, wir haben genügend Wissenschaft, wir haben genügend Technik, aber wir setzen sie nicht für den Menschen ein, wir setzen sie nicht für die Gesellschaft ein, sondern wir setzen die Wissenschaft und die Technik nur für ganz bestimmte Interessen ein, von ganz bestimmten Gruppen, die mit Hilfe der Wissenschaft und der Technik ihre Macht ausüben. Und das war die entscheidende Erkenntnis. Die Wissenschaft dient nicht dem Menschen und der Gesellschaft, sondern sie dient bestimmten Machtinteressen. Sie dient gewissen wirtschaftlichen Interessen. Habermas stellt weiters fest, dass es in der kapitalistisch-bürgerlichen Gesellschaft auch zu zunehmenden Eingriffen des Staates kommt, der weite Bereiche der Gesellschaft beherrscht. Durch die umfassende Organisation der Gesellschaft bestimmt und kontrolliert der Staat weitgehend die Gesellschaft. Er sagt also, der Staat steht nicht mehr im Dienst der Gesellschaft, sondern er übt seine Macht aus über die Gesellschaft. Er kontrolliert diese Gesellschaft. Und damit entspricht der Staat nicht seiner eigentlichen Aufgabe, nämlich dem Allgemeinwohl zu dienen. Der Staat ist der Diener des Volkes, aber das sei nicht der Fall. Der Staat versucht mit Hilfe seiner Macht und seiner Mittel und seiner Technik, die Menschen zu kontrollieren. Habermas weist schließlich darauf hin, dass es in der kapitalistisch-bürgerlichen Gesellschaft zur Herrschaft der Wissenschaft und Technik kommt, die zur Determinierung und Entfremdung des Menschen und der Gesellschaft führt. Diese Gesellschaft führt also dazu, dass der Mensch durch die Wissenschaft und durch die Technik bestimmt, gelenkt und gesteuert wird. Und dadurch wird der Mensch sich selbst fremd. Auf diese Weise wenden sich also die Wissenschaft und die Technik letztlich gegen den Menschen. Fassen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. Also Jürgen Habermas versucht zunächst einmal festzustellen, wieso diese große Wissenschaft und diese viele Technik und diese auch überragende Vernunft nicht imstande war, eine gerechtere Gesellschaft aufzubauen. Und da stellt er ganz nüchtern fest, dass die Vernunft, die Wissenschaft und die Technik nicht dem Menschen und der Gesellschaft dienen, sondern ganz bestimmten Interessen dienen. Und auf diese Art und Weise führt also die Vernunft, die Wissenschaft und die Technik zu einer Unterdrückung des Menschen, zu einer Entfremdung des Menschen, zu einer Kontrolle des Menschen. Das ist der eigentliche Grund. Und er sagt, dass eben hier politische Interessen, wirtschaftliche Interessen, staatliche Interessen und so weiter eben dazu führen, dass es nicht möglich war, mit Hilfe der Vernunft, aber auch der Wissenschaft und der Technik eine gerechtere menschliche Gesellschaft aufzubauen. Nun hören wir ein wenig Musik.
Sie hören Radio Maria und den Grundkurs Philosophie mit Dr. Peter Ecker. Beim heutigen Thema geht es um die philosophische Strömung Neomarxismus und wir haben bereits über den Lebenslauf von Jürgen Habermas gehört und seine speziellen Gebiete erfahren. Ich darf nun wieder das Wort übergeben an unseren heutigen Referenten Dr. Peter Ecker.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben nun gehört, wie Jürgen Habermas versucht hat, gewisse Missstände in der Gesellschaft aufzuzeigen und wie er diese Missstände vor allem damit begründet hat, dass die Vernunft, die Wissenschaft und die Technik nicht dem Menschen und der Gesellschaft dienen, sondern ganz bestimmten Interessen. Wie versucht nun Jürgen Habermas nach dieser Kritik eine neue gesellschaftliche Perspektive zu entwickeln? Habermas versucht, eine neue Gesellschaftsordnung zu entwerfen, die nicht von den Interessen und der Herrschaft der Wirtschaft, der Politik, der Wissenschaft und der Technik bestimmt wird. Habermas ist der Ansicht, dass die neue Gesellschaft auf dem gemeinsamen Dialog und auf dem kommunikativen Handeln aufbauen soll. An diesem Dialog und an diesem kommunikativen Handeln sollen alle Mitglieder der Gesellschaft als gleichberechtigte und freie Bürger teilnehmen. Liebe Freunde, da hören wir nun ein Zauberwort, das wir jetzt seit vielen Jahrzehnten immer wieder aufnehmen, nämlich das Wort Dialog. Man spricht heute immer wieder vom Dialog. Man sagt, die Menschen, die verschiedenen Gruppen müssen miteinander ins Gespräch kommen. Und aus dem gemeinsamen Dialog soll dann auch ein kommunikatives Handeln entstehen. Dass also ein gemeinsames Handeln entsteht, bei dem die Kommunikation, die Auseinandersetzung, das gemeinsame Suchen die bestimmende Kraft sind. Und damit ein solcher Dialog möglich ist, müssen alle Mitglieder der Gesellschaft als gleichberechtigte und freie Bürger an den verschiedenen Auseinandersetzungen teilnehmen können. Habermas entwickelt eine eigene Diskursethik, die das ethische Verhalten der Teilnehmer bei einer Verhandlung bzw. bei einer Auseinandersetzung sichern soll. Habermas möchte also einen Diskussionsstil fördern, der von moralischen Gesichtspunkten bestimmt wird. Die berühmte Diskursethik. Und die wollen wir uns nun mal etwas näher anschauen. Habermas schlägt folgende ethische Grundregeln für den Diskurs vor. Erstens, alle Teilnehmer haben die gleichen Möglichkeiten, sich an einem Diskurs, also an einem Wechselgespräch, zu beteiligen und bei einem Diskurs zu intervenieren. Zweitens, alle Teilnehmer haben die gleichen Möglichkeiten zu Erklärungen, Begründungen und Widerlegungen. Also jeder kann seine Erklärungen abgeben, jeder kann seine Gründe anführen und jeder hat auch das Recht, die Gegenseite mit Argumenten zu widerlegen. Drittens, alle Teilnehmer haben die gleichen Möglichkeiten zu einer offenen und freien Äußerung von eigenen Erfahrungen. Jetzt sollten also auch die Erfahrungen eingebracht werden, nicht nur die Argumente. Und viertens, alle Teilnehmer sind völlig frei und stehen nicht unter Zwang. Das sind also diese berühmten vier Regeln der Diskursethik. Es geht hier also um eine Moral bei der Diskussion. An welche Regeln müssen sich die Teilnehmer halten, die an einer Diskussion teilnehmen? Erstens, alle Teilnehmer haben die gleichen Möglichkeiten, sich an einem Diskurs zu beteiligen und bei einem Diskurs zu intervenieren. Also sich zu melden und sich einzubringen. Zweitens, alle Teilnehmer haben die gleichen Möglichkeiten für Erklärungen, Begründungen und Widerlegungen. Drittens, alle Teilnehmer haben die gleichen Möglichkeiten zu einer offenen und freien Äußerung von eigenen Erfahrungen. Und viertens, alle Teilnehmer sind völlig frei und stehen nicht unter Zwang. Da ist vor allem auch diese vierte Regel ganz entscheidend. Die Teilnehmer von öffentlichen Diskursen, Diskussionen müssen frei sein und nicht unter Zwang stehen, und sie dürfen auch nicht abhängig sein von irgendwelchen Machtgruppen. Das sind also diese berühmten vier Regeln der Diskursethik. Welche Regeln haben also die Diskussion, die öffentliche Diskussion zu bestimmen? Alle dürfen mitreden. Alle haben die Möglichkeit, Erklärungen, Begründungen und Widerlegungen vorzubringen. Alle haben die Möglichkeit, ihre Erfahrungen einzubringen. Und alle sind völlig frei und stehen nicht unter Zwang. Habermas entwickelt dann auch eine eigene Konsenstheorie, die am Ende des Diskurses zum Konsens bzw. zur Übereinstimmung der Teilnehmer des Diskurses führen soll. Habermas sucht also auch nach Regeln, die am Ende der Verhandlungen bzw. Auseinandersetzungen zu einer Übereinstimmung der Teilnehmer führen soll. Wir haben es hier mit dem berühmten Begriff des Konsens zu tun. Wenn man das mal ins Deutsche übersetzt, dann kann man sagen, also Übereinstimmung. Am Ende der langen Verhandlungen, Auseinandersetzungen, soll es dann zu einem Konsens kommen. Die verschiedenen, auch gegensätzlichen Gruppierungen sollen fähig sein, zum Schluss eine übereinstimmende Lösung vorzulegen, um auf diese Art und Weise dann gemeinsam auch bestimmte Aufgaben anzugehen. Der berühmte Konsens. Habermas schlägt dazu folgende ethische Grundregeln vor. Er fragt sich also, wie können wir zu einem Konsens, zu einer Übereinstimmung kommen? Und da legt er drei bekannte Regeln vor. Erstens, die Konsensfindung verlangt die gleichberechtigte Beteiligung aller Teilnehmer. Es darf kein Teilnehmer ausgeschlossen oder benachteiligt werden. Zweitens, die Konsensfindung erlaubt ausschließlich die Verwendung von Argumenten. Es darf kein rhetorisches, psychologisches oder strategisches Mittel verwendet werden. Also er sagt, es geht nur auf der Basis von Argumenten. Man darf nicht mit einem rhetorischen Bluff oder mit Hilfe einer geschickten Psychologie oder mit Hilfe einer raffinierten Strategie versuchen, den Konsens zu erzwingen. Nein, es gibt nur die Möglichkeit, mit Hilfe von Argumenten den eigenen Standpunkt zu vertreten und zu einem Konsens zu gelangen. Drittens, der Konsens besteht in einer zwanglosen Übereinstimmung aller Beteiligten. Es darf nicht zum zwingenden Rechtsspruch eines einzelnen Teilnehmers kommen. Also es muss eine zwanglose Übereinstimmung aller Beteiligten angestrebt werden. Und es darf nicht dazu kommen, dass ein einzelner Teilnehmer mit Hilfe von Zwang seinen Rechtsspruch durchsetzen kann. Also es darf nicht so sein, dass einer die Macht in der Hand hat und damit die anderen zu seinem Standpunkt zwingt. Wiederholen wir das noch einmal. Also, wie kann man zum Konsens, zur Übereinstimmung gelangen? Erstens, die Konsensfindung verlangt die gleichberechtigte Beteiligung aller Teilnehmer. Es darf kein Teilnehmer ausgeschlossen oder benachteiligt werden. Zweitens, die Konsensfindung erlaubt ausschließlich die Verwendung von Argumenten. Es darf kein rhetorisches, psychologisches oder strategisches Mittel verwendet werden. Drittens, der Konsens besteht in einer zwanglosen Übereinstimmung aller Beteiligten. Es darf nicht zum zwingenden Rechtsspruch eines einzelnen Teilnehmers kommen. Habermas hofft schließlich, dass es mit Hilfe der Diskursethik und der Konsenstheorie möglich sei, mit Hilfe von vernünftigen Argumenten, von Erfahrungen und ohne jede Gewalt zu einem Konsens aller Beteiligten zu gelangen. Der ethische Diskurs und der gemeinsame Konsens sollen die Voraussetzung für ein kommunikatives menschliches Handeln schaffen, welches der Gesellschaft ein humanes Gesicht verleiht. Liebe Hörerinnen und Hörer, diese zwei großen Projekte, nämlich die Diskursethik und die Konsenstheorie, die sind weit hineingedrungen in das gesellschaftspolitische Leben. Man hat auch innerhalb der Kirche immer wieder vom Konsens gesprochen, dass man auch bei gegensätzlichen Ansichten zum Schluss doch eine gemeinsame Übereinstimmung findet. Diese Anregung von Jürgen Habermas hat also viele Menschen nachdenklich gestimmt und man hat immer wieder versucht, auf diese Theorien von Habermas zurückzugreifen, auf seine Diskursethik und auf seine Konsenstheorie. Wir sehen also, dass hier Habermas versucht, mit Hilfe von menschlichen und ethischen Grundsätzen gewisse Konflikte zu überwinden. Und dass er sagt, es muss möglich sein, dass alle Menschen mitreden können. Und dass man mit Hilfe von vernünftigen Argumenten zu einer Lösung kommt. Und dass man niemanden unter Druck setzt. Und dass nicht nur ein Einzelner oder eine kleine Gruppe das Sagen hat, sondern dass alle Beteiligten die Möglichkeit haben, sich einzubringen. Das war also dieses große Projekt von Jürgen Habermas. Die Diskursethik, nach welchen ethischen, moralischen Grundsätzen soll man miteinander sprechen? Und die Konsenstheorie, wie kann man mit Hilfe von vernünftigen und menschlichen Grundsätzen zu einer gemeinsamen Lösung kommen? Wenn wir das nochmal kurz zusammenfassen, dann können wir sagen, dass also Habermas versucht, die Probleme vor allem mit Hilfe von der Diskursethik und der Konsenstheorie zu lösen. Er ist also nicht für einen Klassenkampf, er ist also nicht für die Durchsetzung einer bestimmten Politik auf Kosten der anderen, nein. Er sagt, wir müssen miteinander reden. Es muss möglich sein, einen Diskurs zu führen, eine Diskussion zu führen. Und dazu braucht es ganz bestimmte moralische Regeln. Er sagt dann aber auch, dass es notwendig ist, dass man am Ende des Diskurses zu einem Konsens kommt, zu einer Übereinstimmung. Und er stellt auch hier wieder ganz bestimmte Regeln auf. Also Jürgen Habermas wurde auch in einer breiten gesellschaftspolitischen Ebene bekannt durch seine berühmte Diskursethik, die bestimmte Regeln aufstellt, wie man miteinander diskutiert, und durch seine Konsenstheorie, die versucht darauf hinzuweisen, wie es möglich ist, zu einer Übereinstimmung und zu einem gemeinsamen Handeln zu gelangen. Nun hören wir wieder ein wenig Musik.
Sie hören die Sendung Grundkurs Philosophie mit Dr. Peter Ecker mit dem heutigen Thema Neomarxismus. Wir haben bereits gehört über Jürgen Habermas und im letzten Abschnitt haben wir uns vor allem mit der Diskursethik und dem Konsens beschäftigt. Ich darf nun wieder das Wort übergeben an unseren Referenten Dr. Peter Ecker.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Jürgen Habermas hat dann auch festgestellt, dass es zwischen dem rational-technischen System der modernen Gesellschaft und der persönlichen Welt des Menschen eine große Kluft gibt. Der Mensch wird von dem rational-technischen System der Wirtschaft, der Verwaltung und der Institutionen oft völlig beherrscht und verliert dabei sein eigentliches Menschsein. Habermas möchte nun mit Hilfe der Diskursethik und des kommunikativen Handelns das rational-technokratische System der modernen Gesellschaft in die menschliche Lebenswelt der Gesellschaft integrieren. Habermas versucht also, mit Hilfe der neuen Kommunikationstechnik eine Verbindung und Ergänzung zwischen der Technokratie und dem Menschen herzustellen. Also sein Ziel ist es, dass dieser Gegensatz zwischen der Technokratie, also der Herrschaft durch die Technik, die den Menschen oft entmündigt und zu einer reinen Funktion verdammt, dass diese Herrschaft aufhört und dass es nun zu einer Verbindung und Ergänzung zwischen der Technik und Wissenschaft einerseits und dem Menschen und seiner Lebenswelt andererseits kommt. Diese Verbindung und Ergänzung zwischen Wissenschaft und Technik und dem menschlichen Leben soll dadurch zustande kommen, dass einerseits das rational-technokratische System zu einer Erleichterung der menschlichen Lebenswelt beiträgt. Die Lebenswelt des Menschen soll aber andererseits dazu führen, dass das technokratische System den menschlichen Bedürfnissen gerecht wird und von menschlichen Normen geprägt wird. Also Habermas versucht diesen Gegensatz zwischen einer dominanten Technik und dem menschlichen Leben zu überwinden. Er sagt, die beiden müssen sich ergänzen. Die Wissenschaft und die Technik sollen dazu beitragen, das menschliche Leben zu erleichtern. Aber gleichzeitig muss die Wissenschaft und die Technik sich am Menschen orientieren. Der Mensch ist das Maß der Wissenschaft. Der Mensch ist das Maß der Technik. Und auf diese Art und Weise versucht er also, diesen Gegensatz zwischen Wissenschaft und Technik und menschlichem Leben zu überwinden und versucht, zu einer Ergänzung zwischen der Technokratie und dem menschlichen Leben zu gelangen. Auf diese Weise soll es möglich sein, den derzeitigen Konflikt zwischen der Technokratie, also der Herrschaft der Technik, und der Lebenswelt des Menschen zu überwinden. Es soll schließlich zu einer menschlichen Technokratie kommen, die einerseits das menschliche Leben erleichtert und auf der anderen Seite die menschlichen Bedürfnisse ernst nimmt. Eine solche Technokratie respektiert dann den Menschen als das oberste Maß der Technik. Zum Schluss kommen wir noch auf einen besonderen Punkt zu sprechen. Habermas hat sich auch mit einem weiteren ernsten Thema auseinandergesetzt, das durch die moderne Biowissenschaft aktuell geworden war. Bei diesem Thema ging es um die Eugenik bzw. um die Möglichkeit der Genmanipulation. Habermas weist darauf hin, dass eine liberale Genmanipulation weitreichende Folgen für den einzelnen Menschen und für die universale Gleichheit aller Menschen hat. Habermas erklärt, dass eine Genmanipulation den Menschen zu einem Objekt von fremden Absichten und Entwürfen macht. Eine Genmanipulation verfügt über die körperlichen Grundlagen und greift damit in die Eigenständigkeit der menschlichen Person ein. Der Mensch wird damit zu einem Wesen, das von anderen Menschen verändert und bestimmt wird. Der Mensch kann sich dann nicht mehr als selbstständiges und eigenverantwortliches Wesen begreifen. Habermas weist auch darauf hin, dass die Genmanipulation die universale Gleichheit unter den Menschen in Frage stellt. Wenn die Möglichkeit besteht, dass ein Mensch das Genom eines anderen Menschen manipulieren kann, dann ist die Gleichheit unter den Menschen aufgehoben. Dann verfügt ein Mensch über den anderen Menschen und hebt damit die prinzipielle Gleichheit unter den Menschen auf. Liebe Hörerinnen und Hörer, hier weist also Jürgen Habermas auf ein ungemein aktuelles Gebiet hin, auf die Genmanipulation. Die moderne Wissenschaft hat heute die Möglichkeit, die Gene des Menschen zu verändern und zu manipulieren. Und damit kann also eine bestimmte Gruppe andere Menschen verändern in ihrem Sinn. Und Jürgen Habermas, der bekannteste lebende Philosoph unserer Zeit, der weist auf diese Gefahr mit aller Nachdrücklichkeit hin. Habermas hat sich schließlich auch mit der Bedeutung der Religion auseinandergesetzt. Habermas stellt zunächst fest, dass die Religion für die Entstehung der europäischen Kultur von großer Bedeutung gewesen sei. Er weist darauf hin, dass die jüdische und die christliche Religion entscheidende Beiträge für das Menschenbild, die moralischen Werte, für die Menschenrechte und für das soziale Engagement in Europa geliefert hätten. Habermas erklärt dann weiter, dass die Religion seit der Aufklärung weitgehend aus der Gesellschaft verdrängt worden sei. Es kam zu einer säkularen bzw. verweltlichten Gesellschaft, die die Religion aus allen Bereichen hinausdrängte. Es kam zu einer weitgehenden Autonomie der Philosophie, der Wissenschaft, der Kultur, der Politik, der Moral und so weiter. Der säkulare bzw. rein weltliche Mensch hat sich weitgehend vom Glauben an Gott entfernt. Habermas weist dann aber darauf hin, dass sich in jüngster Zeit eine Renaissance bzw. eine Wiedergeburt der Religion feststellen lasse. Habermas spricht von einer postsäkularen Gesellschaft, die nicht mehr an einer Verweltlichung bzw. Verdrängung der Religion aus der Gesellschaft festhalte. Diese Gesellschaft habe erkannt, dass die Religion bestimmte Werte vertritt, die für die Gestaltung der Gesellschaft von Bedeutung sind. Habermas fordert die religiösen Bürger auf, dass sie ihre religiösen Überzeugungen in eine entsprechende moderne Sprache übersetzen, damit auch die nicht religiösen Bürger die Botschaft und die Werte der Religion für den Menschen und die Gesellschaft erkennen können. Es braucht auch eine vernünftige Begründung von bestimmten religiösen Aussagen und Werten, damit sie von den nicht religiösen Bürgern verstanden und angenommen werden. Habermas macht darauf aufmerksam, dass die Religion auf die tieferen Fragen des Menschen eingeht. Sie befasst sich mit dem Wesen des Menschen, mit seiner Geschöpflichkeit und Abhängigkeit, mit seiner Begrenztheit und Gebrechlichkeit. Die Religion vermittelt dem Menschen aber auch eine tiefe Liebe und Solidarität gegenüber anderen Menschen und gibt ihnen durch den Glauben an Gott ein Vertrauen und einen Halt, der alles Irdische übersteigt. Habermas gibt zu verstehen, dass die Religion für die heutige Gesellschaft eine zunehmende Bedeutung hat, obwohl er sich selbst als einen nicht religiösen Menschen bezeichnet, bringt er klar zum Ausdruck, dass der Beitrag der Religion vor allem aufgrund ihrer menschlichen, moralischen und gesellschaftlichen Werte für unsere moderne Gesellschaft von Wichtigkeit ist. Habermas betrachtet die Religion auch als ein Gegengewicht zur modernen Wissenschaft, die auf die tieferen Fragen des Menschen keine Antwort hat. Die Religion ist aber auch ein Gegengewicht gegen die Infragestellung von moralischen Grundwerten. Habermas wendet sich deshalb auch an die nicht religiösen Bürger und fordert sie auf, das menschliche und gesellschaftliche Potenzial der Religion zu erkennen und zu würdigen. Zusammenfassend können wir sagen, dass Habermas mit seiner Kritik an der technokratischen Gesellschaft, aber auch mit seiner Diskursethik und Konsenstheorie wichtige Beiträge für das Entstehen einer neuen Gesellschaft geliefert hat. Habermas hat sich auch darum bemüht, gewaltlose Methoden für die Lösung der modernen Probleme zu finden. Bemerkenswert ist auch seine Wertschätzung der jüdischen und christlichen Religion im Hinblick auf die abendländische Kultur und die jetzige postsäkulare Gesellschaft. Wir wollten aber nicht versäumen, auf die Grenzen der Konsenstheorie hinzuweisen. Die Konsenstheorie kann zwar bei unterschiedlichen Auffassungen in positiver Weise dazu beitragen, einen Konsens zu finden, der auf moralischen Maßstäben beruht. Es kann aber auch der Fall eintreten, dass der gefundene Konsens nicht den wahren moralischen Maßstäben entspricht. Der erreichte Konsens ist also noch keine Gewähr, dass er auch in ethischer Hinsicht einwandfrei ist. Konkret: Wir können also einen Konsens finden über ganz bestimmte Dinge, die aber in sich nicht moralisch sind. Wenn zum Beispiel heute darüber abgestimmt wird, dass man die Abtreibung als Menschenrecht einführt, dann findet man dabei einen Konsens, aber der Inhalt dieses Konsens ist nicht ethischer Natur. Das heißt, der Konsens ist keine Garantie dafür, dass das, was jetzt gemeinsam beschlossen wird, in einem Parlament oder auch auf europäischer Ebene oder auch auf Weltebene auch schon moralisch ist. Man findet zwar einen Konsens, Aber der Inhalt von dem Konsens, von der Übereinstimmung, muss deswegen noch nicht moralisch in Ordnung sein. Wir müssen also sagen, dass man allein durch einen Konsens noch nicht ethische Prinzipien sichern kann. Man kann nicht sagen, dass einfach eine Sache, in der alle übereinstimmen, auch schon in Ordnung ist. Man kann nicht sagen, dass die Mehrheit automatisch auch schon auf einer moralischen Grundlage entstanden ist. Das ist das Problem. Es gibt den Konsens, aber es ist damit noch keine Garantie gegeben, dass das, was jetzt gemeinsam beschlossen wird, auch ein moralisches Fundament hat. Und wir müssen auch oft feststellen, dass man trotz dieser Diskursethik, trotz dieser Gespräche immer wieder feststellen kann, dass sich ganz bestimmte Interessensgruppen durchsetzen. Es ist nicht so, dass deswegen, weil man jetzt miteinander ins Gespräch kommt, miteinander abstimmt und so weiter, dass deswegen jetzt keine Interessen mehr im Spiel sind. Es lässt sich in der heutigen Politik immer wieder feststellen, dass immer wieder gewisse Interessen hineinwirken in die Politik. Man spricht zwar miteinander, es gibt einen Dialog, man stimmt ab, aber es sind immer wieder auch Interessen im Spiel. Und zum Schluss müssen wir auch noch darauf hinweisen, dass diese Diskussion über die Religion, die in vieler Hinsicht großartig ist, abermals weist darauf hin, welche Bedeutung die Religion für die Entwicklung Europas gehabt hat. Der Einfluss des Judentums, der Einfluss auch des Christentums hat durch die vielen Jahrhunderte Europa geprägt, das Menschenbild, die Moral, die Gesellschaft, die Kunst und. Er weiß das zu würdigen, er weiß das zu schätzen. Und er ruft jetzt die Menschen auf, sich auf die Werte der Religion zu besinnen. Aber wenn wir jetzt die Praxis anschauen, dann können wir sagen, dass trotz dieser Empfehlungen von Habermas die Religion immer mehr verschwindet. Und dass man oft den Eindruck hat, dass die christliche Religion still und leise immer mehr verdrängt wird. Es ist nicht so, dass man heute von einer zunehmenden Wertschätzung der Religion sprechen kann, sondern dass vielmehr die Religionen, vor allem das Christentum, immer mehr und mehr verschwinden. Und das ist jetzt diese Bilanz, die wir zum Schluss nach diesen Betrachtungen der Philosophie von Habermas ziehen. Habermas hat großartige Ideen entwickelt im Hinblick auf den Diskurs auf einer moralischen Grundlage. Aber es ist damit noch nicht gesagt, dass das, was dann gemeinsam beschlossen wird, auch moralisch fundiert ist. Wir können immer wieder feststellen, dass man auch gemeinsam Beschlüsse fasst, die aber letztlich einer wirklichen Moral entbehren. Wir können auch feststellen, dass es im Bereich der Politik nach wie vor immer wieder Interessen gibt, die sich durchsetzen. Bei aller Dialogbereitschaft, bei aller Diskursethik und bei allem Konsens sind immer wieder auch Interessen zu spüren. Und dann schließlich, wenn wir über die Religion noch sprechen, hier hat Habermas deutlich gemacht, in einer wunderbaren Weise, welche Wichtigkeit die Religion hat, dass sie dem Menschen eine Antwort gibt auf letzte Fragen, auf die die Wissenschaft keine Antwort geben kann, dass sie dem Menschen einen Halt gibt. Aber dennoch hat diese wunderbare Erklärung der Religion durch Habermas nicht dazu geführt, dass es in unserer Gesellschaft zu einer wirklichen Neuentdeckung der christlichen Religion gekommen ist. Hier möchte ich nun meine Ausführungen beenden und darf Sie nun einladen, dass Sie sich noch kurz mit einigen Fragen einbringen.
Die Nummer hierzu lautet 0720 578 578. Von außerhalb Österreichs können Sie auch anrufen unter der Nummer 0043 720 578 578. Ein Anruf geht sich aus. Wenn Sie eine Frage haben, so rufen Sie nun an und kommen Sie ins Gespräch mit Dr. Peter Ecker. Die Zeit ist schon fortgeschritten, es hat sich niemand gemeldet und so darf ich mich nun ganz herzlich bei Ihnen, Herr Dr. Peter Ecker, für den Vortrag bedanken und darf Sie noch um Ihre Schlussworte bitten.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben heute versucht, den bekanntesten lebenden Philosophen Jürgen Habermas ein wenig vorzustellen und da wollen wir vor allem sein Bemühen um einen ethischen Diskurs und um einen Konsens würdigen. Habermas hat sich wirklich bemüht, hier Methoden einzuführen, die es uns ermöglichen sollten, miteinander in einer menschlichen Form umzugehen. Wir haben dann auch gesehen, wie er versucht hat, die Technik mit dem menschlichen Leben in einer glücklichen Weise miteinander zu verbinden, dass die Technik das menschliche Leben erleichtern soll, dass aber gleichzeitig auch der Mensch das Maß der Technik und der Wissenschaft sein muss. Wir haben auch gehört, wie er versucht hat, sich gegen die Genmanipulation auszusprechen und wie er gesagt hat, dass es durch die Genmanipulation dazu kommt, dass sich ein Mensch über den anderen erhebt und dass es damit zur Infragestellung der Gleichheit unter den Menschen kommt. Gerade dieses Thema ist heute von einer ganz großen Aktualität, weil wir alle wissen, welche Möglichkeiten die moderne Genetik hat. Und schließlich haben wir dann noch davon gesprochen, dass Habermas die Religion gewürdigt hat. Aber wir haben dann eben auch feststellen müssen, dass das leider nicht ernst genommen wurde. Die heutige Gesellschaft wendet sich verschiedensten Dingen zu, wie der Esoterik und, aber kaum dem Christentum. Und deswegen müssen wir mit Bedauern feststellen, dass dieser Aufruf von diesem großen Philosophen in religiöser Hinsicht nicht zur Kenntnis genommen wurde. Insgesamt können wir sagen, dass Habermas uns viele wertvolle Anregungen mitgegeben hat. Aber wir müssen auch feststellen, dass der Konsens allein noch nicht ausreicht, um die Ethik zu gewährleisten. Es gibt immer wieder auch einen Konsens im Hinblick auf Grundfragen des Menschen, wie zum Beispiel auf das Leben, auf die Ehe, die Familie und so weiter, wo man durch einen Konsens Entscheidungen trifft, die aber im Widerspruch stehen zu den eigentlichen Prinzipien der Ethik. In diesem Sinn war diese Begegnung mit Habermas bestimmt sehr anregend. Sie hat uns nachdenklich gestimmt, aber wir müssen eben auch feststellen, dass gewisse Grenzen doch auch bei dieser großen Philosophie zu entdecken sind. Ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich für Ihre freundliche Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen alles Gute und Gottes besonderen Segen.
Vielen herzlichen Dank an Sie, Herr Dr. Peter Ecker, für die Ausführungen zum heutigen Grundkurs Philosophie über den Neomarxismus und die Erklärungen zu unserem heutigen Jürgen Habermas. Ich darf Sie auch ganz herzlich einladen, liebe Hörerinnen und Hörer, auf unsere Website zu schauen unter radiomaria.at, wenn Ihnen diese Sendung heute gut gefallen hat. Die Sendung wird auch heute wiederholt. Grundkurs Philosophie, Neomarxismus zum Thema Jürgen Habermas.